Ich bin Gexi Trostmann, geboren am 11.08.1942 in Seewalchen, fast im See. Was bin ich? Ich bin Unternehmerin. Das ist mir eigentlich ein Leben lang, finde ich.
Willkommen bei Lebende Legenden. Hören, was bleibt. In diesem Podcast stellen wir keine Fragen. Wir hören zu. Denn hier erzählen Menschen über 75 ihr Leben in ihren eigenen Worten. Von Liebe und Erfolgen, von Entscheidungen und Brüchen, von dem, was sie falsch gemacht haben und was doch richtig war, was sie gelernt haben und was sie noch vorhaben. Eine Legende, ein Monat, 4 Folgen jeden Donnerstag. Das ist die 4. und letzte Folge mit Gexi Trostmann. Einer Frau, die in keine Schublade passt. Sie stammt aus einem Dirndl-Imperium und demonstrierte, wie wir in der letzten Folge gehört haben, in den 1970er Jahren für die Straffreiheit von Schwangerschaftsabbrüchen. In den 1980ern wird sie zur Umweltaktivistin, zur Geburtshelferin der Grünen Partei in Österreich und setzt kurz darauf liberale Ladenöffnungszeiten durch. Von manchen wird sie damals sogar für eine Kommunistin gehalten. Wie es dazu kam? Mit dieser Geschichte beginnt Gexi Trostmann diesmal ihre Erzählung. Im Jahr 1967 schließt Gexi Trostmann ihr Studium der Volkskunde an der Universität Wien ab. Mit einer Dissertation zum Thema Wechselwirkung von Tracht und Mode in Österreich. Bis zum Termin der Promotionsfeier und ihrem Einstieg in das mütterliche Trachtengeschäft hat sie ein paar Wochen frei und schließt sich spontan einer Reise in die Sowjetunion an. Es ist das Jahr, in dem das Regime in Moskau den 50. Jahrestag der Oktoberrevolution zelebriert. Für den kommunistischen Machtapparat sind ausländische Studentengruppen die perfekte Gelegenheit zur Selbstdarstellung. Alles ist streng organisiert und überwacht. Die frischgebackene Absolventin aus bürgerlichem Haus ahnt davon wenig. Sie sucht einfach das Abenteuer.
Da ist relativ viel Zeit für meinen Termin noch geblieben. Und da habe ich mir gedacht, also am interessantesten wäre, wenn ich jetzt bei irgendeiner Reise von einem Institut noch mitfahren könnte. Und da gab es vom russischen Institut eine Reise Leningrad-Moskau. Habe ich mich angemeldet, haben gesagt, ja, es ist noch ein Platz frei, sie nehmen mich mit, obwohl ich keine Studentin mehr war und überhaupt nicht, konnte ich mit denen nach Leningrad und Russland fahren. Und das war 50 Jahre Revolution, 1917, 1967. Und was wir da gesehen haben und Jubiläumsfeiern und so weiter, und aus der Zeit stammt nämlich dann noch der Ruf, ja, die Trostmann, das muss eine Kommunistin sein, weil die ist zur 50-Jahr-Feier war die in Leningrad und in Moskau. Also das ist ganz verdächtig, unabhängig davon, wie mein Ruf ist. Es war eine ganz tolle Reise. Wir haben da so viele Sachen kennengelernt und sowohl in Leningrad als in Moskau. Das war schon bereichernd und dann bin ich wieder zurück und kurz darauf war die Promotion und Firma, Einstieg.
Die Studentenrevolte an deutschen und französischen Universitäten findet erst 1968 statt, also im Jahr nach Gexi Trostmanns Abschluss, und kommt in Wien nie richtig an. Dennoch hinterlässt der Zeitgeist auch bei ihr Spuren. Sie engagiert sich in der Unipolitik, was ihre Einstellung zur Autorität des Staates prägen wird.
Ich habe durch mein Studium kennengelernt, Studenten und Professoren, weil ich bei verschiedenen Tagungen war, die sehr politisch interessiert waren. Und das waren deutsche Tübinger Studenten. Tübingen ist ein Hotpot gewesen damals und aus Frankfurt. Und die haben mich eingeladen zu Seminaren, zu Studienkurzreisen, also so 2-3 Tage. Und da habe ich wirklich inhaliert das, was sie an revolutionären Gedanken gehabt haben. Es waren eh nicht so richtig revolutionäre. Es war einfach Mitbestimmung. Und da haben wir dann sogar in Wien mit Freunden, die noch studiert haben, so eine kleine Gruppe gegründet und den Ordinarius von Volkskunde gebeten, dass wir mehr Mitbestimmung haben. mehr haben wir nicht gebraucht. Der hat uns so mies gemacht in der ganzen Umgebung von den Professoren und Assistenten, dass die, die noch studiert haben, dass die solche Schwierigkeiten gehabt haben bei den Prüfungen, dass ich mir gedacht habe, so kann das nicht sein. Einerseits muss man aufpassen, wenn man abhängig ist von diesem Staat, darf man ja auch nicht aufmuchsen. Und andererseits wir, die nicht abhängig sind davon, wir müssen uns aufpuddeln. Und das war, glaube ich, schon auch ein Grund, warum ich mich dann immer wieder aufgepuddelt habe und gesagt habe, so geht's nicht oder das müsste man anders machen. Weil ich mir gedacht habe, als Unternehmerin ist man relativ unabhängig.
Jetzt springen wir ins Jahr 1984. Gexi Toastmann ist Mutter ihrer 9-jährigen Tochter Anna und Geschäftsführerin sowohl des Trachtenmodengeschäfts in Wien als auch der Betriebe in Oberösterreich. Die SPÖ stellt mit Fred Sinowatz den Bundeskanzler, den Innenminister und den Bautenminister, wie es damals hieß. Sie wollen in den Donauauen bei Hainburg ein großes Wasserkraftwerk bauen. Tausende Studierende, Aktivistinnen und Künstler kampieren dort wochenlang, um die Rodung eines der letzten intakten Auwälder Europas zu verhindern. Unterstützt werden sie von linken Intellektuellen wie dem Journalisten Günther Nenning. In Hainburg protestieren aber auch bürgerliche Persönlichkeiten wie der Nobelpreisträger Konrad Lorenz, Ottmar Karas, Obmann der jungen ÖVP und gerade erst in den österreichischen Nationalrat gewählt, der später Vizepräsident des Europaparlaments und heute Präsident des Europäischen Forums Altbach wird. Oder auch der Naturwissenschaftler Bernd Lötsch, der spätere Direktor des Naturhistorischen Museums in Wien. Und der Studierendenvertreter Gerhard Heilingbrunner, ein bürgerlicher Grüner, der später Präsident des Umweltdachverbands wird. Gexi Toastmann erwähnt noch einen weiteren Namen. Erhard Bussek ist damals Vizebürgermeister und ÖVP-Obmann in Wien. Später wird er ÖVP-Chef und Vizekanzler.
Hainburg ist eine tolle Auenlandschaft und da war geplant, ein Kraftwerk zu bauen. Das ist ja ein Irrsinn für Menschen, die so empfinden wie wir. Und ich habe erst überhaupt geglaubt, das ist nur, um abzulenken von irgendwas. Aber dass das wirklich geplant war und schon nahe am Umsetzen war, das habe ich dann erst später mitgekriegt. Ich bin an und für sich so groß geworden von meinen Eltern auch, infiltriert, kann man vielleicht sogar sagen, dass viel zu viel gebaut wird, dass viel zu viel reguliert wird. Die Bacherln, die so schön dahin fließen, werden plötzlich mit Beton auf Kraut hergerichtet. Also wir sind in der Familie sehr ökologisch, obwohl es diesen Ausdruck ja damals überhaupt nicht gegeben hat, erzogen worden und geprägt gewesen. Hainburg, das war ja schon irgendwie ein Thema, aber wenn man ein kleines Kind hat und eine Firma und so weiter, kommen diese Themen ja nicht mehr so an einen ran. Aber wir haben bei unserem Kulturverein immer wieder Vorträge gehabt, aktuelle politische einerseits und heile Welt andererseits. Wir haben versucht, beide Themen unter einen Hut zu bringen. Und da war unter anderem der Bernd Lötsch mit »Wie biologisch ist unsere Landwirtschaft?« Und da waren heiße Diskussionen und da ist auch dieses Hainburg mir das erste Mal wirklich bewusst geworden. Und dann habe ich mir das eine andere Diskussion angehört, weil ich wissen wollte, was da los ist. Und da habe ich den Gerhard Heiligenbrunner und den Günther Nenning näher kennengelernt. Es war der Ottmar Karas auch und ein paar andere, die kennt man alle halt nicht. Und in diesem Kreis habe ich mich schon sehr wohl gefühlt. Und die haben mir gesagt, sie brauchen Ältere oder Erfahrene oder Ausgleichende wie mich. Es hat relativ wenig Frauen dort gegeben, was mir aber immer wurscht war, ob es mehr oder weniger Frauen sind, weil das Frauenthema war kein Thema für mich. Und 8. Dezember war die erste große geplante Demonstration. Und ich habe aber auch nebenbei eine große geplante Demonstration wegen einem Ladenschluss gehabt. Das war ein bisschen schwierig. Und habe aber dann den Ladenschluss abgesagt. Ich habe gesagt, ich kann nicht mit einem Hintern auf zwei Kirtage tanzen und bin dann nach Hainburg gegangen. Wir haben uns da getroffen, hat man irgendwo geparkt, dann ist man durch die Wiesen gegangen und dann sind in einem Bauernhaus, die haben dann offen Tee ausgeschenkt und dann hat man verschiedene Freunde getroffen und dann hat man gesagt, ja, ihr seid dort und ihr seid dort und ihr seid dort. Und bitte keine Gewalt, das Gewaltfreie war sehr wichtig. Und darum waren wir Erwachsenen da. Die einen haben gezeltet, die anderen im Schlafsack, die dritten sind nur spazieren gegangen. Also ich habe weder gezeltet noch im Schlafsack, aber ich bin spazieren gegangen. Zum Teil mit meiner Tochter und zum Teil auch mit meiner Mutter, die sich aber sehr beklagt hat, weil sie auf ihr Auto gepickt haben, langsamer Auto fahren, 80 statt 100. Und da hat die Mutter gesagt, das dauert ihr zu lang von Lietzelberg nach Hainburg, 80 statt 100. Und sie darf nicht schneller fahren. Ich bin in der Nacht immer rausgegangen und vor allem deswegen, damit man beruhigend wirkt. Weil die Alten haben schon beruhigend auf die Polizisten gewirkt. Ne, da wollten sie auch nicht aggressiv werden, weil wenn nur Studenten da waren oder so linke Grüppchen, dann tschack. Das war schon manchmal an der Kippe. Habe ich auch Leute mitgenommen, die sonst nicht hingehen konnten. Er hat Bussiges mit mir heimlich gegangen und ihnen das gezeigt und sie untereinander auch bekannt gemacht. Und mit Günther Nenning bin ich dann auch relativ gut gewesen und der Gerhard Heiligenbrunner. Also das ist ja quer durch die Parteien und die Weltanschauung gegangen, das Hainburg. Und natürlich war die große Hilfe die Kronenzeitung, der Dichern, der aus tiefster Überzeugung uns da geholfen hat und immer berichtet hat.
Am 19. Dezember 1984 eskaliert der Konflikt. Die Polizei räumt Teile der Hainburger Au. Sie setzt Schlagstöcke ein, trägt Demonstrierende weg und räumt Barrikaden. Unter Polizeischutz werden 4 Hektar Auwald gerodet. Mehrere Menschen werden dabei verletzt, darunter auch ein italienisches Fernsehteam. Noch am Abend desselben Tages gehen fast 40.000 Menschen in der Wiener Innenstadt gegen die Räumung der Au auf die Straße.
Am 19. war ich auch dort. Ich weiß nicht, was da los war, aber ich weiß nur, dass die Polizei grünes Licht gekriegt hat. Dann habe ich noch gehört, wie die ersten Bäume gefällt worden sind. Und die haben dann angefangen, die dort sich zum Teil angekettet haben und Bäume, gewaltfreier Widerstand heißt das, dass die geschlagen worden sind. Und da war ja das Glück auch, da ist irgendeine Gräfin oder Prinzessin ist verprügelt worden. Das ist natürlich für die Presse schon sehr gut. Die haben immer gesagt, wir sind Linke und wir sind Kommunisten und Terroristen. Dann war die Demonstration gegen den Polizeieinsatz und plötzlich ist was aus. Dann war der Weihnachtsfrieden da. Da war dann das Umdenken wirklich da. Und da haben die Politiker dann auch schon gewusst, das schaffen sie nicht, dass sie da jetzt mit Gewalt ihre Ideen realisieren.
Am 21. Dezember 1984 verkündet Bundeskanzler Fred Sinowatz den Weihnachtsfrieden und stoppt die Rodung vorläufig. Das Kraftwerk wird letztlich nie gebaut werden. Heute ist das Gebiet als Nationalpark Donau-Auen geschützt. Die Proteste in Hainburg markieren die Geburtsstunde der österreichischen Grünen. 2 Menschen, die bei den Protesten eine große Rolle gespielt haben, wurden noch nicht erwähnt. Die linke Intellektuelle Freda Meissner-Blau, die sich zuvor schon in der Friedens- und der Anti-Atomkraftbewegung einen Namen gemacht hat, und 1,5 Jahre später als erste Grüne für die Bundespräsidentschaft kandidiert. Und Peter Pilz. Während seiner Studienzeit war er Trotzkist, also ein ziemlich radikaler Linker. 1984 dann ein junger Volkswirt. Er wird 1986 für die Grünen in den Nationalrat einziehen und dort jahrzehntelang den Aufdecker der Nation geben. Nachdem ihn die Grünen im Jahr 2017 nicht mehr aufstellen, gründet er seine eigene Liste und ist heute Herausgeber des Online-Magazins Zack Zack. Gexi Toastmann erzählt ihre Geschichte übrigens in den Räumen über ihrem Geschäft im Melkerhof. Wir wissen aus Folge 2, dort spielt sich seit dem Jahr 1968 ihr gesamtes Wiener Leben ab.
Nach Hamburg, das war ja schon interessant. Das waren ja ganz tolle Leute aus unterschiedlichsten Richtungen und aus unterschiedlichsten Milieus und auch unterschiedlichen Alter. Ich habe ja so wenig Zeit gehabt auch. Ich konnte es immer nur so am Rande mitmachen. Und die haben sich aber blöd auch gegenseitig bekämpft und schlecht gemacht. Und den Peter Pilz, mit dem habe ich schon geschimpft. Der hat wirklich versucht, mit System die Bürgerlichen rauszuekeln. Aber es ist etwas passiert. Es ist damals die Bundespräsidentenwahl ausgebrochen. Und da hat es dann geheißen, das wäre die Chance, wo wir Grünen unsere Ideen und unsere Philosophie rüberbringen können. Weil das ist ja, Pressegespräche waren zwar immer wieder, aber haben immer dieselben kurz berichtet, aber sonst war es nicht sehr, sehr effektvoll. Also Bundespräsident, wer könnte da als Kandidat auftreten? Na, einheitlich eigentlich die Freda. Die Freda hat ja gesagt, Gott sei Dank, hat gesagt, das macht sie. Und das war aber dann schon, ich glaube, 4 Monate vor dem Wahltermin. Und jetzt, wo machen wir das Büro für die Freda? Es muss halbwegs gut liegen und muss zugänglich sein. Und sie haben nichts gefunden. Preislich hätten wir eh fast nichts zahlen können. Und dann habe ich gesagt, wenn es kurz ist, würde ich es riskieren, dass es bei uns ist. Ich habe da 3 Räume, die könnte ich euch zur Verfügung stellen für eine kurze Zeit. Ich muss nur vorher die Hausverwaltung fragen, beziehungsweise die Hausbesitzer, ob wir das dürfen oder ob wir die Kündigung kriegen. Und habe Stift Melk, das ist unser Hausherr hier, habe den Abt direkt gefragt, ob er was dagegen hat, wenn wir das Büro für die Bundespräsidentenwahl hier haben. Hat er gesagt, ja, da habe ich schon was dagegen. Aber bis ich das gerichtlich durchziehe, ist die Wahl eh vorbei. Machen Sie es. So ist vieles passiert. So wie der Kreisky gesagt hat, in Österreich macht man das meiste unter der Tuchin. Also links und rechts hat das akzeptiert. Und die Freda hat innerhalb kürzester Zeit hier das Büro gehabt. Da war sie und dort, wo es so dunkel ist, da war der Computer. Und man konnte auch von hier hinein und auch von hier hinunter in die Kellerräume, weil es war damals noch für verschiedene Journalisten tabu, die durften nicht zur Freda zu einem Interview oder sonst was kommen, aber sie durften natürlich zur Firma Toastmann und da hat man im Keller sich getroffen und da hat es dann sehr viele Diskussionen und bereichernde Gespräche gegeben. Aber auch Gespräche, wo ich festgestellt habe, dass nicht alle Grünen so gut, einen guten Charakter haben, wie man glaubt oder wie ich geglaubt habe. Aber das ist ja auch schön, wenn es menschelt. Naja, und dann hat die Freda sehr viel Interviews geben können, gute Interviews. Und dann ist das Atomkraftwerk ist in die Luft gegangen.
Es ist der 26. April 1986, als sich im ukrainischen Tschernobyl ein katastrophaler atomarer Unfall ereignet. Der Super-GAU. 3 Tage später, am 29. April, erreichen die radioaktiven Luftmassen Österreich. Und die Messstellen schlagen Alarm. Erst ab dem 30. April warnt die Regierung die Bevölkerung schrittweise über die Medien vor der unsichtbaren Strahlenbelastung. Denn am Tag darauf, dem 1. Mai, steht der traditionelle sozialdemokratische Maiaufmarsch an. Während die Menschen auf die Straße geschickt werden, kalmiert der damalige Gesundheitsminister Franz Kreuzer von der SPÖ öffentlich. Es würde reichen, wenn man das Gemüse gründlich waschen und die Kinder nicht im Sand spielen lassen würde. Zur Einordnung, in der Welt vor dem Internet gibt es für normale Bürgerinnen und Bürger keine Möglichkeit, Nachrichten schnell und unabhängig zu überprüfen. Man kann nicht googeln. Man hat nur die Infos, die einem via Radio, Fernsehen oder Zeitung erreichen.
Da war die Präsidentschaftswahl, noch nicht, aber Vorbereitung. Und dann war die Explosion in Tschernobyl. Und wir haben ja den Gesundheitsminister gehabt, Franz Kreuzer, den ich übrigens sehr geschätzt habe. Und der war befreundet mit der Freda. Und der hat ja unter der Hand auch immer genau erzählt, wie die Situation ist und hat gesagt, wir dürfen nichts sagen, dass das schon alles verstrahlt ist eigentlich. Wir müssen den 1. Mai, den 1. Mai-Aufmarsch der SPÖ einhalten. Das brauchen wir für PR und für die Wahl und so weiter. Und da habe ich auch wieder mal gesehen, wie wir betrogen und belogen werden. Weil den wollten sie nicht absagen, den Aufmarsch, aber man wusste, dass die radioaktive Strahlung sich sehr schnell verbreitet hat. Und zwar hat es unterschiedliche geografische, also Lokalitäten gegeben, wo es mehr oder weniger war. Komischerweise war eine Wiese direkt neben unserem Haus am Attersee, war eine von den stärksten Befallenen. Das ist immer wieder im Radio gesagt worden. Aber später erst. Also bis dahin hat es immer geheißen, bitte nichts verlauten lassen von diesem Reaktorunfall. Erst nach dem 1. Mai, nach dem Umzug darf man was sagen.
Bei der Bundespräsidentenwahl am 4. Mai 1986 kommt Freda Meissner-Blau auf 5,5% der Stimmen. Für die Grünen ist dies dennoch ein Durchbruch. Zum ersten Mal ist die zersplitterte Umweltbewegung österreichweit sichtbar und halbwegs geschlossen aufgetreten. Bei der Nationalratswahl im November 1986 zieht die Grüne Alternative mit 8 Mandaten erstmals in den Nationalrat ein. Die Partei wird offiziell erst Anfang 1987 gegründet. Freda Meissner-Blau avanciert zur ersten Bundessprecherin und Clubobfrau. Und wie beschreibt Gexi Toostmann ihre Rolle als Geburtshelferin der Partei?
Die Gründung der Grünen kann ich gar nicht mehr viel erzählen. Ich bin zwar zum Parlament gegangen, um irgendwas zu unterschreiben. Da müsste meine Unterschrift noch irgendwo sein. Aber da habe ich mich dann überhaupt nicht mehr drum kümmern können, weil an und für sich ist auch geschäftlich nicht so einfach gewesen, die damalige Zeit. Mein Vater ist 80 gestorben und dann hat es diese Schwierigkeiten geben mit der Erbschaft. Und da hat man mich dann gebeten, ob ich das nicht übernehmen könnte, die Leitung. Und meine Tochter war damals schon bei meiner Mutter am Attersee. Und da habe ich gedacht, ja, dann muss ich auch öfter nach Seewalchen fahren, beruflich. Das tut uns allen gut. Und daher war diese ganze Gründung, das habe ich alles nur so nebenbei mitgekriegt und mit wirklich guten Leuten, interessanten Leuten. Und da haben wir auch ein gutes, haben wir, ich meine, ich fühle nach wie vor mit den Grünen natürlich, aber manche sind nicht so ganz meine Welt. Aber die ersten Grünen waren schon fast alle irgendwie meine Welt. Und ich habe jetzt gerade gehört, dass ich auf der Hausruckliste immer an letzter Stelle stehe, wenn Wahlen sind, weil mich diese Walchner-Grünen immer bitten, dass ich auch mich aufstellen lasse, damit sie einen prominenteren Namen auf ihrer Liste haben. Aber sonst mache ich kaum was, außer wenn sie Feste haben, feiere ich mit.
Gexi Toostmann hat es schon erwähnt. Sie kämpft nicht nur für die Fristenlösung und gegen das Kraftwerk Heimburg, sondern auch für liberale Ladenöffnungszeiten. Bis in die 1980er Jahre dürfen Geschäfte in Österreich abends längstens bis 18.30 Uhr geöffnet haben. Am Samstag gehen die Rollläden bereits um 12 Uhr mittags runter. Die Sonnen- und Feiertagsruhe ist absolut heilig. Gexi Toostmann wird gleich die Haslauers erwähnen. 1984 ist der ÖVP-Politiker Wilfried Haslauer Senior Landeshauptmann von Salzburg. Er erlässt eine Verordnung, die es Salzburger Geschäftsleuten erlaubt, am 8. Dezember, dem Feiertag Mariä Empfängnis, offen zu halten, damit die Menschen ihre Weihnachtseinkäufe nicht im benachbarten Bayern erledigen. Jahrzehnte später, von 2013 bis 2025, wird übrigens sein gleichnamiger Sohn ebenfalls Salzburger Landeshauptmann werden. Und noch ein Name fällt in diesem Zusammenhang: Ludwig Adamowitsch. Er ist 1984 frisch im Amt als Präsident des österreichischen Verfassungsgerichtshofes und wird diesen Posten bis zum Jahr 2002 behalten.
Ich habe immer gesagt, ich bin zwar nicht dafür, dass man ständig offen hat, ich bin aber dafür, dass man selbst entscheiden darf als Unternehmerin, wenn ich allein im Geschäft stehe, dass ich auch um Mitternacht aufmachen kann, wenn jemand pumpert, ohne dass ich gleich eine Strafe bekomme. Na, das haben sie pressemäßig ein bisschen aufgenommen. Und dann ist etwas passiert. Der Vater des jetzt vor kurzem zurückgetretenen Haslauers war damals Landeshauptmann und der hat gesagt, es dürfen alle Salzburger Geschäfte offen lassen am 8. Die waren nämlich deswegen auch sehr daran interessiert, weil er in Bayern offen war und in Salzburg über die Grenze haben wir zulassen müssen. Und er hat sich auch bereit erklärt, selbst irgendwo in einem Geschäft zu stehen und mitzuhelfen. Aber nach diesem 8. Dezember hat es Anzeigen noch und nöcher gegeben für die Kaufleute da in Salzburg. Unter anderem auch für den Landeshauptmann. Und der war zutiefst erschüttert, der war so in seinem Weltbild durcheinander, dass er eine Anzeige kriegt. Weil der war ja so obrigkeitsgläubig, ein anständiger Mensch. Und dann habe ich gedacht, na, das geht zu weit. Das geht zu weit. Ein Landeshauptmann, der wirklich das Beste versucht für sein Land und dann kriegt er von der Regierung da so einen Nervendeckel. Und da wurde mir der Ladenschluss irgendwie ein Anliegen, haben gesagt, so, das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt rund um die Uhr offen lassen, aber es geht darum, dass wir selbst entscheiden und zumindest als Unternehmer, dass wir selbst im Geschäft stehen können und aufmachen können, wann wir es für richtig halten. Also das Ladenschlussgesetz ist ja wirklich sowas von ahistorisch gewesen. Wir durften am Samstag nur bis 12 Uhr offen lassen. Ausnahmen waren die Tourismuszentren wie in Saalbach oder Kitzbühel etc. Aber Wien, Innenstadt, naja, so mickriges Stadterl, die haben nicht offen lassen dürfen wegen der Touristen, sondern wir mussten um 12 zusperren. Also es haben so viele Firmen versucht, da Einspruch zu erheben, aber die haben immer wieder versucht, nur aus geschäftlichen Gründen. Die Begründung war immer, sie haben dann mehr Umsatz. Und ich glaube, das große Glück war bei mir, dass der Professor Winkler, der Jurist, und ich uns auf das Philosophische konzentriert hat, auf das Recht auf Arbeit. Recht als Unternehmerin, dass man eine Arbeit, die gestattet ist, auch den ganzen Tag und Nacht machen darf. Ich meine, ich darf meine Buchhaltung machen, ich darf meine Sachen schreiben, ich darf nähen, aber ich darf nicht das, was die eigentliche Aufgabe eines Geschäftes ist, ich darf den Kunden nicht reinlassen. Das geht nicht. Ja, dann haben wir halt wieder offen lassen und haben wieder Presse gehabt und dann ist es zum Verfassungsgerichtshof gegangen. Ich habe Strafen gekriegt. Und wenn man Strafen hat, kann man es beim Verfassungsgerichtshof anfechten. Und ich bin ja ein Homo Ludens. In mir war es ja dann lustig irgendwie. Ich habe ja dann zufällig das Tracht in Pacht angemeldet, weil Japaner wollten bei uns Dirndln ausborgen. Und da habe ich gesagt, nein, das machen wir nicht, das wollen wir so. Und dann haben die gesagt, das ist einfach schade, bei uns wird fast nichts mehr verkauft, sondern nur mehr verborgt. Wir haben kleinste Wohnungen, können nicht so viele Kleider bei uns haben und wir sind sehr mobil und in jeder Stadt kann man sich jederzeit für jeden Anlass was ausborgen. Und dann haben wir gedacht, na, so blöd ist das eigentlich gar nicht. Und bei uns, wir können die Dirndlblusen auskochen und das alles schön ändern, anpassen, reinigen. Das machen wir. Und die Leute von der Kammer und von der Gewerkschaft und von der Kirche, die haben immer versucht, mir auch Fallen zu legen. Eigentlich gemein, was die gemacht haben. Die Kirche war gegen mich, die Gewerkschaft war gegen mich, die kleinen Unternehmer, die haben dann gesagt, da müssen wir auch offen lassen. Die großen Unternehmer, weil die konnten ja nicht als Unternehmer in einem Geschäft, weil die haben ja x Filialen gehabt. Also es ist quer durchgegangen. Die Unterstützung und quer durchgegangen die Ablehnung. Sehr spannend. Jedenfalls habe ich dann bei der Kammer angerufen und gesagt, ich glaube, das ist ganz gescheit, das Verpachten dieses Gewerbe anzumelden. Kann ich das? Darf ich das? Ist das erlaubt? Hat er gesagt, Frau Toastmann, warten Sie ein wenigerl, ich sage Ihnen das, ob das geht. Ich rufe Sie zurück. Dann ruft er mir an und sagt, jetzt weiß ich, warum Sie das machen. Sie dürfen das rund um die Uhr machen, dürfen offen lassen, Sie dürfen das sogar mit Mitarbeitern machen, nur am Sonntag dürfen Sie es nur allein machen? Habe ich gesagt, aha, dann kann ich ja in Zukunft alles nur vermieten gegen Einlage. Nach 7 Jahren, wenn das nicht zurückkommt, lasse ich die Einlage eingehen. Also habe ich 7 Jahre steuerfrei an Geld. Habe beim Verfassungsgerichtshof habe ich schon meine Klage laufen gehabt. Da war der Adamowitsch, der ja sehr viel Humor gehabt hat, zuständig. Adamowitsch habe ich ein kleines Katerl geschickt. Ich könnte eigentlich meine Klage zurücknehmen, weil ich jetzt das Gewerbe des Verpachtens, Verleihens angemeldet habe und das rund um die Uhr machen kann. Mit Mitarbeitern zum Teil. Das war immer noch ein springender Punkt. Aber ich werde trotzdem die Klage weiter laufen lassen. Und dann ist mir auch wirklich Recht gegeben worden. Und es ist zumindest der lange Samstag damals eingeführt worden. Kurze Zeit waren wir überhaupt ohne Gesetz. So hätte ich mir es überhaupt gewünscht, dass man den ganzen Ladenschluss, das Gesetz streicht. Dann habe ich mir viele Feinde gemacht bei der Presse, weil die haben gesagt, ich soll doch jetzt in der Zeit, wie wir überhaupt kein Gesetz haben, soll ich doch offen lassen, was mir erlaubt gewesen wäre. Und da habe ich gesagt, mir geht's nicht darum, dass ich rund um die Uhr offen habe. Mir geht's um ein philosophisches Problem, dass ich als Unternehmerin das machen darf, was ich will und was moralisch vertretbar ist. Das haben viele nicht verstanden. Und dann ist das neue Gesetz entstanden mit dem offenen Samstag. Dann haben wir noch einmal versucht, den Sonntag anzufechten, da sind wir nicht durchgekommen.
Die Gesetzesänderung erwirkt Gexi Toastmann im Jahr 1987. Heute gelten in Österreich liberalere Regeln. Geschäfte dürfen grundsätzlich von Montag bis Freitag zwischen 6 und 21 Uhr und samstags bis 18 Uhr offen halten, mit zahlreichen Sonderregelungen.
Also, ich sage immer, ich muss so dankbar sein, weil ich habe so ein schönes Leben gehabt und habe immer Glück gehabt. Und auch jetzt zum Schluss, wenn ich höre, ich arbeite noch, sage ich immer, ich arbeite ja nicht. Ich habe ja ein Leben lang nicht gearbeitet, sondern habe mit großer Freude Sachen machen können, die mir irgendwie liegen, mit einer Unterstützung in einem lieben Team, mit einem tollen Echo, mit Abwechslung. Ich konnte davon leben, wobei mir meine Tochter dann immer sagt, Mutti, du weißt eh, wenn man deine Stunden rechnet, die du in der Firma bist und ja auch doch was machst, auch wenn du sagst, du machst nichts, dann bist du die schlechtest bezahlte Mitarbeiterin. Dann habe ich gesagt, ja, das ist ein gutes Vorbild. Es ist gescheiter, die schlechtest bezahlte zu sein, als die bestbezahlte.
Eine Frage hätten wir dann doch noch. Was planen Sie als nächstes?
Ich lebe eigentlich so in den Tag hinein. Ich habe ja so viele Sachen, die mich interessieren, Kleinigkeiten, die aber trotzdem interessant sind. Jetzt zum Beispiel, in 3 Wochen gehe ich mit der Erika Freeman. Das ist so ein kleines Beisel für Musical und da singen sie oft so alte jüdische Lieder. Und die Erika Freeman singt so gern das Lied Herr Doktor, auf Wiedersehen, Herr Doktor. Wenn Sie das nächste Mal wiederkommen, nehmen Sie sich Ihr Essen mit, dass Sie nicht so viel bei mir essen oder so, irgendwie geht das. Und da habe ich gesagt, könnt ihr das Lied nicht vielleicht irgendwie einbauen mit dem Herrn Doktor? Und dass ich da mit der Erika Freeman, das ist ein großer Plan für mich, weil das wird eine Überraschung.
Erika Freeman ist eine 1927 in Wien geborene Psychoanalytikerin und Holocaust-Überlebende. Sie wäre natürlich auch eine großartige, lebende Legende. Das war die letzte Folge mit Gexi Toastmann. In der nächsten Staffel, ab Donnerstag, den 4. Juni, wird der legendäre Nationaltorhüter Friedel Consilia aus seinem Leben erzählen. In der ersten Folge spricht er über die Fußball-WM 1978 in Córdoba, als Österreich Deutschland besiegte. Und warum dieses Spiel dennoch nicht das Wichtigste seines Lebens war. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere Lebende Legenden überall, wo es Podcasts gibt und empfehle ihn weiter. Auf Instagram unter lebendelegenden_podcast findest du jede Woche weitere Infos zur jeweiligen Legende, Fotos aus ihrem Leben und ihre Empfehlungen. Lebende Legenden. Hören, was bleibt. Eine Produktion von Storytime Media. Redaktion und Produktion Misi Tötschinger und Eva Weißenberger. Mitarbeit Lisa Sanz. Musik Patrick Pulsinger. Artdirektion Christian Sulzenbacher. Aufnahme und Schnitt Soundpfeiler. Vermarktung Missing Link Media. Dieser Podcast wurde gefördert von der Wiener Medieninitiative und dem Media Innovation Lab der Mediengruppe Wiener Zeitung.